Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Es hat sich einiges geändert bei uns, ihr habt's gehört. Meinsportradio.de heißt jetzt meinsportpodcast.de und die Handball-Sendung aus der ehemaligen Sportshow, jetzt Sportplatz, laufen auch unter Anwurf, dem Handball-Talk. Also, Handball hat eine neue Heimat hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Geändert hat sich aber sonst nicht viel, vor allen Dingen nicht am Experten. Sebastian Mühlenhof ist weiterhin mit von der Partie. Hallo Sebastian.
Hallo Malte, genau.
Und wir blicken auf den gestrigen Abend in der HBL zurück. Und da hat sich ja mal wieder einiges getan. Das Spitzenspiel stand auf dem Programm. Flensburg-Handewitt gegen den SC Magdeburg. Und da hat sich Flensburg revanchiert, hat das Spitzenspiel gewonnen, revanchiert für die Pokalniederlage von vor zwei Wochen. Flensburg siegt also gegen Magdeburg in einem sehr engen Spiel, bleibt ungeschlagen in der Liga. Außerdem bleiben die Rhein-Neckar-Löwen obendran nach dem Auswärtssieg beim Bergischen HC. Und Bietigheim gewinnt knapp im Abstiegsduell gegen die Eulen bei den Eulen. Das und alles weitere zum gestrigen Tag fassen wir jetzt nochmal zusammen hier auf meinsportpodcast.de mit Sebastian Mühlenhof. Sebastian, fangen wir gleich mit den Flensburgern an, mit dem knappen am Ende 26-25 Sieg über die Magdeburger. Wir hören zunächst mal den Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt, Dirk Smeschke, zum Sieg gestern.
Ich glaube, heute hat man gesehen, dass wir wirklich, also ich sag mal, wir haben heute auch verdient gewonnen, weil wir waren die bessere Mannschaft und wir haben das Spiel dominiert, dass wir uns zum Schluss in Schwierigkeiten bringen. Das geht im Handball dann schnell, aber wir haben es dann, ich sag mal, auch hingekriegt und darauf freue ich mich. Zuschauer waren wieder fantastisch, muss ich echt sagen. Ganz klasse, wie sie dieser Mannschaft helfen in dieser Saison. Die Stimmung ist richtig gut. Die Mannschaft spürt das und ich freue mich. Wir haben nach wie vor zu null Punkte. Darauf kann man sich nicht ausruhen und das ist auch kein Selbstgänger. Und daher Kompliment an Mike, Trainerteam und die Mannschaft, die machen das gerade nach wie vor richtig gut.
22-0 Punkte für die Flensburger und gestern dann eben mit 26-25 gewonnen. Sebastian, es sah zur Halbzeit aber ein bisschen deutlicher aus, 14-11 und der Schmeschke hat es ja auch gesagt, hinten raus wurde es dann nochmal eng.
Genau, hinten raus wird es mal wirklich eng, nachdem wirklich die Flensburger es sehr, sehr gut im Griff hatten, was sie halt gemacht haben, was bisher nur wenigen Mannschaften gelungen ist. Die haben dem SC Magdeburg das Tempospiel weggenommen. Magdeburg hat den ersten Tempo-Gegenstoß der Partie in der 22. Minute setzen dürfen. Das war natürlich für die Magdeburger, die eine Mannschaft sind, die halt mit Robert Weber, mit einem Matthias Musche sehr, sehr schnell außen haben, ein großes Problem, weil sie sich dann noch im Angriff sehr schwer getan haben. Dort hat dann Mats Christiansen auf Rückraum rechts gefühlt und Albin Lagergren war angeschlagen, nachdem er mit Knöchelproblemen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist und da hat man wirklich gemerkt, da hat den Magdeburger einfach ein Element in ihrem Spiel gefehlt, womit sie zu einfachen Toren gekommen sind, weil gerade im Positionsangriff haben die sich sehr schwer getan, lagen dann auch schon früh dann auch zurück mit 9-4, mit 5 Treffen in der 15. Minute und haben sich dann aber so ein bisschen reingefightet, hat dann auch einen Torhüter, der dann reinkam mit Janik Krim, hat den Daniel Quenchert in den 20 Minuten, die da drin war, keinen einzigen Ball halten konnte, Janik Krim am Ende mit 6 Ballquote von 28% und sorgt dann auch dafür, dass man ein bisschen rankommen konnte, dann auch hinten raus war dann auch ein Faktor, sodass man dann über den letzten Minuten dann rankam, am 17-17 war es dann schon wieder ausgeglichen in der 40. Minute, aber dann hat auch dann nochmal Flensburg davonziehen können, weil sie in der Phase besser agiert haben, sie haben wirklich das sehr, sehr konsequent auch gespielt, kaum Fehler sich erlaubt, die Abwehr war sehr sicher, hatte dann auch hinten raus den Benjamin Burutsch einen guten Torhüter in den letzten 17 Minuten, 4 Paranequote von 40%, Torbjörn Bergut hatte vor 6 Paranequote von 25% in 42 Minuten und dann hat Magdeburg dann am Ende so ein bisschen nochmal aufdrehen können, hat Flensburg ein paar Fehler zu viel gemacht und dann Robert Weber hat die Chance kurz vor Schluss auszugleichen, trifft nur den Pfosten und da war die Freude groß bei Flensburg, die am Ende verdient gewonnen haben, weil sie insgesamt die bessere Mannschaft gewesen sind, aber es war sehr, sehr knapp am Ende entscheidend der Pfosten über den Sieg der Flensburger.
Kann man im Endeffekt sagen, Flensburg hat aus der Pokalniederlage gegen Magdeburg ja Schlüsse gezogen, gerade der Anfang
Ich glaube schon. Man hat es wirklich sehen können, dass sie genau wussten, was so die Stärken sind. Haben natürlich auch ein bisschen profitiert, dass gerade in der Anfangsphase die Abwehr nicht so stand und auch der Torhüter mit nicht im Spiel drin war. Und so konnten sie schon früh einfach sich schon Abstand dazwischen setzen und haben das wirklich dann auch gut agieren können. Sie haben wirklich immer wieder Lücken auch finden können, haben alle Spieler involvieren können, die mit dabei gewesen sind in der Mannschaft. Und das hat einfach den entscheidenden Ausschlag gegeben, dass sie am Ende dieses Spiel gewinnen können.
Und damit führen sie weiter in der Tabelle. Einen kleinen Wermutstropfen gab es gestern dann trotzdem noch. Mike Machulla, der hatte noch was zu den Schiedsrichtern zu sagen. Wollte keine große Kritik üben, aber so ein paar grundsätzliche Sachen wollte er dann doch auf der Pressekonferenz nochmal festhalten.
Ich glaube, dass, um es mal diplomatisch zu sagen, sie auf beiden Seiten heute keine glückliche Figur gemacht haben. Ich finde, sie bringen sich einfach in schwierige Situationen, indem sie einfach Sachen pfeifen, die unnötig sind. Und dann wird es natürlich ärgerlich. Und dann natürlich, wenn ich jemanden rausstelle, dann muss ich natürlich auch wissen, wen. Ja? Und dann muss ich auch wissen, wer das Foul gemacht hat. Wenn ich dann dreimal auf einen falschen Spieler zeige, dann ist das auch sehr, sehr unglücklich. Aber ich glaube, die sind sich da dessen bewusst. Und wir haben das nach dem Pokalspiel auch weitestgehend schon analysiert. Das sind einfach, das geht so schnell momentan. Das Spiel wird schneller und schneller, wird aggressiver im Kreis, passieren Sachen. Das ist einfach nicht, es ist nicht einfach zu pfeifen. Aber insgesamt, finde ich, muss man eine klare Linie haben.
So. Hat die HBL, Sebastian, aus deiner Sicht so ein kleines Schiedsrichterproblem? Wie würdest du es sehen? Er hat es jetzt nicht so groß gehängt, aber doch schon ein paar fundamentale Sachen angesprochen. Also man muss schon wissen, wer da auf der Platte steht, wer dieses Vergehen begangen hat.
Ja, genau, nochmal kurz zu der Situation. Sie hatten bei einer Foul-Situation hatten sie drei oder vier verschiedene Spieler. Sie hatten erst Rasmus Lauge-Schmidt, dann war es Tobias Karlsson, dann war es Jakob Holm und ich glaube, vorher war es noch Magnus Jöndal, die da eigentlich vom Platz sollten mussten. Es waren aber jedes Mal der falsche Spieler im Endeffekt. Sehr komplexe Situation und sie haben sich dort überhaupt nicht einen Gefallen mitgetan, wie sie es gepfiffen haben. Und das ist wirklich so ein bisschen, was sehe ich auch einfach, zu viel wird dort gepfiffen. Also gerade solche einfachen Geschichten mit Hand gegen das Gesicht, wo man dann oder auch Situationen, wo man rote Karten gibt, wo man von meiner Einschätzung her es nicht rote Karte geben muss, zwangsläufig. Da fehlt so ein bisschen die klare Linie. Manche sind da zu hart in ihrer Linie, manche sind dann wieder zu weit. Also bisher kann man noch so keine klare Struktur erkennen von den Schiedsrichtern, wie sie dort rangehen an die Spieler und wie sie dann auch dort pfeifen. Aber da ist so ein bisschen ein Problem. Dann müssen die DHB und auch die Hand der Bundesliga dann arbeiten, dass es klarer wird für die Spieler, für die.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Trainer, dass sie mehr verstehen können, was wird warum gepfiffen, weil bisher habe ich auch so das Gefühl, es passt noch nicht so ganz.
Also mal gucken, wie das in der Zukunft dann weiter gehandhabt wird. Auf jeden Fall, Flensburg-Handewitt wird Tabellenführer, souverän vorne, 22:0 Punkte. 4 Minuspunkte besser als die Magdeburger, die stehen bei 20:4 Punkten, haben allerdings auch ein Spiel mehr bestritten als die Flensburger aktuell. Dritter der THW Kiel, die haben an diesem Donnerstag nicht gespielt. Vierter die Rhein-Neckar-Löwen und auf die kommen wir gleich hier bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handballtalk auf meinsportradio.de. Wir schauen zurück auf die gestrigen Spiele der HBL und schauen jetzt auf das Duell zwischen dem Bergischen HC und den Rhein-Neckar-Löwen. Und da haben sich die Rhein-Neckar-Löwen am Ende mit 30:25 beim Bergischen HC durchsetzen können. Sebastian, sie hatten aber in der ersten Hälfte dann doch noch ein paar Probleme. Das war eng. Dann ging es aber in die zweite Hälfte und da lief es dann ein bisschen runder für die Löwen.
Ja, genau, da lief es dann runter. Man hat es einfach gesehen, die haben ja schon im DRB-Pokal gegeneinander gespielt. Da mussten die Rhein-Neckar-Löwen in die Verlängerung, um das Spiel zu gewinnen. Und man hat wirklich gesehen, dass der BHC das wieder sehr gut gemacht hat. In der ersten Halbzeit haben wir es wirklich stark gegenhalten können, hatten auch einen guten Torhüter drin. Bastian Rutschmann, der noch einige Bälle halten konnte. Dann in der ersten Halbzeit 5 Paranequote von 26%. Christopher Rudek, der in der zweiten Halbzeit dann drin war, hatte dann 5 Paranequote von 25%, konnte dann nicht mehr dafür sorgen, dass der Bergstadt sich vielleicht mal rankommen könnte oder die so ein bisschen Abstand hat halten können. Weil dann in der zweiten Halbzeit waren dann wirklich die Löwen einfach besser im Spiel drin. Sie haben das dann gut gemacht, sind dann schnell mit 13-0 Toren aus der Halbzeit rausgekommen, sodass sie direkt auf 5 Tore ausbauen konnten. Dann kam von der BHC mal ran auf 20-23, aber dann nach der Auszeit von Nikola Jakobsen haben sich die Löwen kontinuierlich absetzen können, hatten einen sehr, sehr guten Torhüter drin mit Mikkel Appelgren, 14 Paranequote von 36%, wieder ein ganz starkes Spiel von ihm gewesen. Und hat am Ende dazu beigetragen, dass die Löwen das Spiel gewinnen können. Auch dann am Ende klar, mit 30-25 können sie mit dem BHC ihre erste Heimniederlage zufügen, im gut gefüllten ISS-Dom in Düsseldorf. Das war wirklich sehr, sehr gut gefüllt. Götjovano Sigurdsson auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen war am Ende der beste Werfer, hat sogar sein 2000. Bundesliga-Tor werfen können und somit einer der ganz wenigen, die es geschafft haben, so viele Bundesliga-Tore zu erzielen. Der 8. war es, der es geschafft hat, und auch Bergischer AC hat das hat das nicht shoppen können, weil Valo Sigurdsson noch einfach Gegenstoßtore hat erzielen können. Und am Ende gewinnen die Löwen klar, nachdem sie auch in der zweiten Halbzeit einfach die beste Mannschaft waren. Und da muss man sagen, der BHC hat wieder gut gekämpft, hat stark mitgehalten, aber am Ende waren einfach die Löwen das Tick besser.
Damit sind sie auch in der Tabelle 3 Punkte besser als der Bergische HC, haben auch ein Spiel weniger bestritten. Die Rhein-Neckar-Löwen auf 4, der Bergische HC auf Rang 5. Und das punktgleich mit den Füchsen Berlin, die haben jetzt ihrer dünnen Personaldecke nach dem Super Globe und allem, was an Verletzungen natürlich in den letzten Wochen aufgetreten ist, bei den Berlinern dann wieder Tribut zollen müssen, haben verloren mit 25-30 zu Hause gegen den TVB 1898 Stuttgart. Und bei diesem Spiel hat einer ein Bundesliga-Jubiläum feiern können, Johannes Bitter, nämlich im Tor der Stuttgarter, 500. Einsatz. Naja, der ging am Ende mit diesem 30-25 Sieg dann auch aus, also positives Jubiläum.
Genau, und auch ein gutes Spiel von ihm, also hat in seinem 500. Spiel wirklich eine starke Leistung gezeigt und war auch ein Garant dafür, dass man das Spiel gewinnen konnte. 12 Paranequote von 32%, ganz gutes Spiel von ihm gewesen. Dann gegenüber Silvio Hannevetter 10 Paranequote von 28%, war halt etwas schwächer. Auch in der Anfangsphase hat er sich dann sehr schwer getan, um reinzukommen, weil bei den Füchsen so die Abwehr nicht so stand. Und man merkt mal einfach, wie viele Spieler dort fehlen. Paul Drucks, Fabian Wiede, Matthias Sachisson, Marco Koppel, ja, Christoph Reisky, Marvin Struck, Simon Ernst und Stipe Mandalinic. Alle diese Spieler sind Berlin im Moment nicht zur Verfügung, sind alle verletzt. Und das ist natürlich eine große Hypothek, die die Berliner dort haben. Sie haben das auch gerade im Abwehr einfach gemerkt, weil so ein bisschen die Abstimmung dort gefehlt haben. Da waren auch teilweise zu passiv dann rausgegangen. Das hat natürlich dann das Mimi Kraus mal wieder überragend nutzen können. 11 Tore wieder erzielt jetzt in den letzten 2 Spielen. 29 Treffer erzielen können. Wirklich eine ganz, ganz starke Leistung im Moment von ihm. Und man merkt irgendwie, dass er so ein bisschen und Mann auf einer Mission ist. Die Handball-WM im Heimatland steht ja an und vielleicht ist da noch jemand, der aufspringen möchte, jetzt auch aufgrund der Verletzung von Steffen Veth, die noch nicht genau sicher ist, was es wird, aber wenn es wirklich langfristig Auswahl von Veth werden sollte, dann ist Mimi Kraus auf einmal wieder in Diskussion, in der Nationalmannschaft mitzuspielen, und das wäre natürlich für ihn sehr, sehr schön, weil er, wie gesagt, in den letzten Spielen sich sehr, sehr gut präsentieren kann, und das wäre auch natürlich für den Bundesliga Christian Prokop zu sehen, okay, ich habe da jemanden, der ist sehr, sehr torgefällig, Mimi Kraus, auf den kann ich mich auch verlassen, auch jetzt gerade in der Entscheidungssituation, auch wenn er mal immer wieder Spiele dabei hat, wo er teilweise zu viel dann auch möchte, aber bisher in den letzten 2 Spielen hat er sich eine sehr, sehr starke Form präsentieren können und war dann auch mit der Faktor dafür, dass die Stücke das gewinnen können. Sie hatten dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Probleme, da kamen dann wirklich dann auch die Berliner nochmal ran. Beim 22-24 hatten dort die Chance, sie noch auf ein Tor zu verkürzen, aber haben dort dann zu viele Fehler gemacht, haben den Ball nicht ins Tor setzen können und somit gewinnen am Ende die Stuttgarter verdient, weil sie die bessere Mannschaft gewesen sind, den besseren Torhüter hatten, während auf Seiten von Höchse Berlin Jakob Holm der Beste war mit 7 Treffern, aber dort hat einfach so ein bisschen die Spieler gefehlt, mit 4 Jugendspielern hat man dort agieren können, die haben das gut gemacht, ja, am Ende hat einfach so ein bisschen gefehlt, um den Stuttgart zu besiegen, und damit hat die Füchse eine unnötige Niederlage kassiert, aber aufgrund der Verletzten ist es einfach so.
Auch durchaus erklärbar. Auf Rang 6 der Bundesliga, also mit 14-8 Punkte, die Füchse, auf Platz 10 die Stuttgarter mit 9-13 Punkten, und damit kommen wir in die Abstiegsregion, in die Duelle, die da unten im Keller dann stattfinden, und da gab es 2 an diesem Donnerstag, die im erweiterten Kellerkreis sich abspielen, so zum Beispiel das Duell zwischen Erlangen und Lemgo. Erlangen gewinnt zu Hause 28-25, kann sich erstmal so ein bisschen wieder, na nicht absetzen, aber kann zumindest da oben ja, paar Punkte gut machen, steht jetzt auf Rang 15 mit 6-16 Zählern und die Lemgoer, die bleiben auf Platz 12 mit 7-15 Punkten. 28-25, was hat den Ausschlag aus deiner Sicht für Erlangen gegeben?
Am Ende muss man sagen, es war der Torhüter Jorald Skov, der dann reingekommen ist für Erlangen in den letzten 19 Minuten. Hat er 4 Paraden halten können, eine Quote von 33% und war dann ein bisschen der entscheidende Faktor, dass die Erlangen dieses Spiel auch am Ende gewinnen können. Auf Seiten von TBV musste Peter Jonasson das durchspielen, nachdem Piotr Wischemisk nicht mitreisen konnte aufgrund einer Verletzung. Johannesson 6 Paraden, eine Quote von 19%. Ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du da noch nicht vernünftig wechseln kannst. Das war mit dabei der junge Finn Zecher, der dann auch reingekommen ist für die letzten 6,5 Minuten, aber dort keinen Ball halten konnte. Und das war natürlich für ihn auch keine einfache Situation. Und deswegen waren am Ende diese Kleinigkeit dafür der entscheidende Faktor, dass mit Skovmann dieses Spiel gewinnen konnte. Denn es war über lange Zeit eine ausgeglichene Begegnung. Es ging immer wieder hin und her. Lemgo war in der ersten Halbzeit so das Tickchen ein bisschen besser, konnte sich dann ein bisschen auch absetzen, aber dann hat auch dann der HC Erlangen sich zum Ende der ersten Halbzeit absetzen können, ging noch auch mit den Führung. Das war wirklich gut gespielt. Und dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, mit der Einwechslung von Skov, kam dann die Entscheidung für die Erlanger, die dann beim 23-20 zum ersten Mal mit 3 Treffern davongezogen sind. Dann kam Lemgo nochmal ran, hat sich nochmal reinfighten können, aber in den letzten Minuten waren sie einfach besser. Die Erlanger haben das konsequenter ausnutzen können, hat ihren besten Werfer Nikola Ling mit 6 Treffern, aber auch Christopher Steiner mit 6 Treffern. Gutes Spiel gehabt auf Seiten von TBV Lemgo, war Tim Hornke mit 12 Treffern. Entscheidender Mann, hat von 10 Siebenmetern 9 getroffen, also auch dort sehr sicher gewesen, hat nur einen verworfen, das war eben gegen Skov und da war dann der entscheidende Faktor, dass Erlangen dieses Spiel gewinnen konnte. Ganz wichtig für die Moral von Erlangen, dass sie mal wieder gewinnen können, nachdem in den ersten Wochen es überhaupt nicht funktioniert hat. Bisher 6-16 ist zu wenig für die Ansprüche, aber sie kommen jetzt langsam rein, die Verletzten kommen zurück beim TBV. Sie haben gut mitgehalten, aber am Ende haben sie einfach ein paar Fehler zu viel gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen.
Und gewonnen im zweiten Kellerduell hat dann auch die SG BBM Bietigheim. 24-23 bei den Eulen Ludwigshafen hat sich dann auch erstmal auf Platz 16 absetzen können. Bietigheim also steht dort mit 4-18 Punkten. Die Eulen Ludwigshafen bleiben mit 2-20 Zählern weiter Schlusslicht in der Tabelle. Nach einem Spiel, Sebastian, einem Kellerduell, was lange auf Augenhöhe geführt wurde. 13-13 ging's in die Pause und nach der Pause, da hatte man den Eindruck, als wenn die Eulen Ludwigshafen gedanklich zumindest noch gar nicht wieder auf der Platte standen, da haben die Bietigheimer erstmal mit 5-1 einem kleinen Lauf richtig vorgelegt.
Genau, und dieser Lauf war auch am Ende der entscheidende Faktor, dass Bietigheim dieses Spiel gewinnen kann. Du hast es angesprochen, es war eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Die Eulen haben das gut mithalten können, auch aufgrund ihrer dünnen Personaldecke, die sie ja gerade im Rückraum haben, war das doch wirklich sehr gut, wie sie mithalten können. Und das hat man, glaube ich, dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit merken können, dass dann auch einfach Bietigheim mehr wechseln kann, mehr auch dann die Spieler durchrotieren kann und das auch dann genutzt hat, ein bisschen frischer dann in dieser Phase auch war nach der Halbzeitpause. Und das haben sie dann wirklich sehr, sehr gut nutzen können. Hat einen starken Torhüter drin mit Dominik Ebner, 12 Paar, eine Quote von 35%, war ein ganz wichtiger Faktor. Auf Seiten von dem Eulen Ludwigshafen, Stefan Hahnemann mit 9 Paraden, 32%, eine gute Quote. Matthias Lenz, der in den letzten 13 Minuten reinkam, auch nochmal 3 Paraden, eine Quote von 42%. Also das war dort ausgeglichen, voll auf der Torhüterposition mit jeweils 12 Paraden. Und am Ende haben dann wirklich Kleinigkeiten entschieden. Und Bietigheim hatte einfach diese Phase, wo sie dann auf 5 Tore davonziehen konnten beim 15-20. Und dann hat man dann wirklich auch gemerkt, da waren so ein bisschen Probleme dann in der die dünne Personaldecke für die Eulen, die dann sich aber reingefaltet haben. Das muss man wirklich sagen, sie kämpfen bis zum Ende, sie kämpfen bis zum Umfallen. Hatten dann auch die Chance, nochmal ranzukommen mit 23-24, stand es dann 30 Sekunden vor Schluss, aber haben den Ball nicht nochmal gewinnen können, um dieses Spiel vielleicht nochmal zu drehen. Am Ende wäre es vielleicht nicht verdient gewesen, weil dann auch die Bietigheimer das besser gespielt haben hinten raus, aber die Chancen waren wieder da und das ist bitter für Ludwigshafen, weil das ein Spiel war, was sie ja durchaus als Sieg einplanen müssen, aber aufgrund der dünnen Personaldecke hat man einfach gemerkt, das ist für sie im Moment wirklich sehr, sehr schwierig. Ihr hat den besten Werfer in Pascal Bührer mit 5 Toren, 12 Versuche aber dafür gebaut, also dort einige Fehlwürfe gehabt. Auf Seiten von Bietigheimer Christian Schäfer mit 5 Treffern der beste Werfer und die Bietigheimer ganz wichtiger Sieg, weil es gegen den direkten Konkurrenten um den Abstieg ging. 4 Punkte jetzt schon geholt nach 11 Spielen, also da haben sie schon wirklich sehr, sehr überzeugend spielen können und die Eulen, die müssen wirklich kämpfen. Nur 2 Punkte, noch kein einziges Spiel bisher gewonnen die Saison und das kann für die wirklich ein ganz, ganz schwerer Punkt werden. Sie müssen jetzt gucken, dass sie irgendwie bis Weihnachten noch ein paar Punkte sich holen können, ob sie vielleicht sogar noch Personal nochmal nachrüsten können, weil das ist im Moment wirklich sehr, sehr schwierig für sie, weil sie einfach eine dünne Personaldecke gerade im Rückraum haben und dann müssen die Spieler einfach dann teilweise durchspielen, 60 Minuten und das macht es für sie nicht einfacher und gerade wenn man auch Zeitstrafen kassiert, die dann auch mal wehtun können, so wie Philipp Müller, der dann schon früh 2 Zeitstrafen kassiert hat, dann wird es für sie sehr, sehr schwierig, weil sie durchwechseln müssen und dann ja, dann geht ja ein bisschen Qualität verloren. Deswegen merkt man das einfach, dass in Eulen einfach das Personal fehlt, um diese Spiele zu gewinnen.
Leipzig durch dieses Ergebnis erstmal auf den 17. Rang gerutscht, aber die können am Sonntag dann ja mit einem Sieg gegen Frisch auf Göppingen zu Hause, könnten sie dann alles wieder ein bisschen gerader rücken, könnten da wieder aus der Abstiegszone rauskommen. Darüber sprechen wir natürlich dann am Montag, genauso wie über die Duelle Hannover-Burgdorf gegen Melsung, Minden gegen Kiel und Gummersbach gegen Wetzlar. Und aus der Champions League kommen ja dann auch noch zwei deutsche Spiele am Wochenende mit da rein in unserer Aufarbeitung. Die Rhein-Neckar-Löwen sind in Veszprém zu Gast und auch die SG Flensburg-Handewitt muss europäisch spielen, spielt zu Hause gegen die Nachbarn quasi aus Gjern, aus Dänemark. Die haben es nicht so weit. Die Anreise nach Flensburg, das dauert keine 2 Stunden. Und wir werden dann darüber berichten hier bei uns bei Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportradio.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Sebastian Mühlenhof für seine Expertise. Und an euch noch der Hinweis, abonniert unsere Feeds auf meinsportpodcast.de. Dann kriegt ihr alles, was wir hier produzieren, wie gehabt, wie früher auf meinsportradio.de. Ganz einfach Freihaus auf eure mobilen Endgeräte. Braucht gar nicht euch groß aktiv drum kümmern. Habt alles immer parat, wenn etwas Neues auf meinsportpodcast.de veröffentlicht wird.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.